Die Jungs von heute sind die Männer von morgen. Ich begleite auch Jungs ins Leben und diese Frage beschäftigt mich tatsächlich sehr. Als ich dann erfuhr, dass Anne Dittmann ein Buch dazu schreibt, war ich gleich Feuer und Flamme. Anne Dittmann ist Bestseller-Autorin und Speakerin und auch Mutter eines Sohnes. Ich mag ihren Ansatz sehr, dass es auch bei unseren Söhnen um die Weichheit statt um die Härte geht. Und ich bin noch ganz beseelt. Ich bekomme so wundervolle Nachrichten und Rückmeldungen von euch zu meinem Buch, was ja gerade frisch rausgekommen ist. Starke Gefühle, starker Halt, Selbstregulation für dein Kind und dich. Ich habe einen wundervollen Buchgeburtstag gefeiert mit lieben Menschen und eure Rückmeldungen. Danke. Ich danke euch sehr. Ich freue mich von Herzen, wenn du diese Rückmeldung auch in Bewertungsportale sozusagen packst, gerne bei Amazon oder anderen Stellen, denn eure Rezensionen zeigen einfach anderen Menschen, was sie ja erwarten können und helfen meinem Buch einfach sehr, dass dieses Buch noch weiter in die Welt darf. Und ich freue mich sehr, wenn du auch meinen Podcast eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Auch das hilft mir und hilft anderen Leuten, diesen Podcast zu finden. Und ich mag dich von Herzen zu unserem Familienforum Voneinander Lernen einladen. Am 15. und 16. November findet das zweite Familienforum hier in Hannover statt. Es geht um Emotionen, Demokratie und Medien. Und es ist ein ganz kleiner Preis, ein Großteil der Angebote sogar kostenfrei, mit Angeboten für die Kinder, Workshops und Vorträge und. Und es kommen so tolle Speakerinnen wie Susanne Mierau, Danielle vom Wunschkind. Ich werde über mein Buch sprechen, aber wir haben auch Leute aus der Uni. Also es ist ganz vielfältig. 15. bis 16. November. Ich freue mich, dich live und in Farbe zu sehen. Und ich schwelge immer noch in Erinnerung, das letzte Jahr war so wundervoll und noch so viel besser, wie ich es mir nur erhofft und erwünscht hatte. Also bin ich schon ganz gespannt, wie es dieses Jahr wird. Und dieses Jahr gerne mit dir.
Willkommen bei meinem Podcast Chaos, Herz und Wachstum, dem Familienpodcast rund um die Schulzeit. Mein Name ist Kiren, ich bin Ergotherapeutin, Familienberaterin, ADHS-Trainerin, Embodiment-Coachin und vor allem Mensch und Mama von 3 Kindern. Mit meinem Podcast und meinen Beratungen bin ich dein Anker für stürmische Zeiten und Leuchtturm um dein Kind und auch dich bindungsstark durch die Wackelzahnpubertät und die Schulzeit zu begleiten. Gerade auch wenn Neurodivergenz bei euch in der Familie eine Rolle spielt. Schön, dass du da bist. Liebe Anne, ich freue mich total, dass du da bist. Und dein Buch, das habe ich sehnlichst erwartet. Jungs von heute, Männer von morgen. Ich begleite gerade 2 Jungs durch die Pubertät.
Danke dir für die Einladung und uiuiuiui.
Ja, es macht eigentlich Spaß und ja, Gleichberechtigung ist mir total wichtig. Daher habe ich das Buch sehr erwartet und ich bin auch nicht enttäuscht worden. Und genau, Gratulation, es ist ja auch ein Spiegel-Bestseller geworden.
Ja, danke schön.
Das freut mich, also überhaupt, aber auch, dass dieses Thema so irgendwie da ist. Und es ist ganz lustig, dein Buch liegt die letzten Tage halt hier so rum, ich habe es durchgelesen. Und gestern fragt mich dann ein Kind so, da lege doch so ein Buch rum und ob ich das gekauft hätte für die. Und ich so, naja, für ein Podcastgespräch. Und das Kind hatte dann schon ein bisschen rumgegoogelt und hatte ein bisschen Sorge, dass es dann von mir zum Feministen erzogen wird. Das war dem pubertierenden Kind. Wir führten dann Gespräche und es ist einverstanden, dass ich dieses Buch lesen darf. Aber ich würde vielleicht auch an dich irgendwie, und das war eben bei den Gesprächen mit meinem Kind auch so, warum macht es Sinn oder warum ist es so wichtig, dass wir mit den Jungs von heute es eben vielleicht anders machen als mit den Generationen vor uns, wo es Härte, Kraft, Versorgung, Starksein im Mittelpunkt stand? Und ja, vielleicht der erste Punkt, vielleicht ist es für die Frauen und die Mädchen wichtig, aber warum ist es auch für die Jungs und die Männer wichtig?
Ja, genau, so ein Gespräch würde ich dann auch mit dem Sohn führen. Also erstens dieses, hey, naja, findest du es nicht auch gerecht, wenn alle Menschen gleichwertig behandelt werden? Also wenn wir wirklich so auf diesem Grundsatz eine Gesellschaft aufbauen, so jeder Mensch ist gleich viel wert. Und wenn du das nicht gerecht findest, warum eigentlich nicht? Und dann kann man natürlich, aber ich finde, das ist immer so ein bisschen blöd, wenn man sagt, naja, das Wichtigste ist erstmal, dass sie verstehen, das ist für sie selber auch gut. Ich glaube, unsere Kinder, also da trauen wir denen zu wenig zu. Ich glaube, dass sie schon auch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben. Ja, Entschuldigung, ich bin ja mitten in Berlin, ne? Man hört auch die Feuerwehr. Einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben und auch wollen, dass ja alle Menschen gleichwertig behandelt werden. Also denen ist Gerechtigkeit schon auch ein wichtiges Thema. Aber natürlich kann man dann auch dahin gehen und sagen, naja, wie ist es denn für dich? Also Männer, da gibt es so Normen und da wird gesagt, die müssen halt stark sein, die müssen auch die Familie ernähren. Findest du das auch für dich als jungen und späteren Mann gerecht? Und dann kann man sie natürlich auch mal konfrontieren mit so Gesundheitsthemen zum Beispiel. Also, dass man mal sagen kann, so, hey, wusstest du eigentlich, dass Männer früher sterben? Wusstest du eigentlich, dass Männer 3-mal so häufig Suizid begehen als Frauen? Wusstest du, dass sie häufiger auch an Unfällen sterben, dass sie risikoreicher leben? Na, also, es gibt ja da ganz, ganz viele Statistiken zu Männern und zu ihrem Wohlbefinden. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig für Jungs zu verstehen, ah, ja, stimmt. Also gerade so ein Teenager hat ja da schon feine Antennen für und kann ja auch so Dynamiken quasi analysieren. Ich habe zum Beispiel mal eine Umfrage gemacht auf Instagram und die Frage gestellt, also die sollten die Eltern an ihre Söhne weitergeben. Und ich habe die Frage gestellt, was wäre der Vorteil daran, ein Mädchen zu sein? Und da gab es ganz, ganz viele Antworten, die so in die Richtung gingen, ja, ich könnte einfach tragen, was ich will, auch rosa, und ich würde nicht blöd angemacht werden. Aber ganz viele, und das fand ich auch auffällig, haben gesagt, ich würde in der Schule nicht mehr benachteiligt werden. Also ganz viele Jungen fühlen sich in der Schule nicht gesehen und die haben das Gefühl, so Mädchen werden lieber auch gehabt und bevorzugt. Und das kann ich nur bestätigen aus dem, was ich aus der Forschung so herausgefunden habe, dass tatsächlich Jungen einen Nachteil haben. Also die haben generell eine geringere Resilienz, das zeigt die Resilienzforschung. Aber was ist Resilienz? Also das ist auch ganz, ganz vielfältig. Also es geht ja darum, wie können wir Krisen überstehen? Und es gibt ja ganz vielfältige Aspekte, wie man im Leben Krisen haben kann. Es gibt auch eine Resilienz in einem Schulkontext. Also wir sehen zum Beispiel auch, dass Jungen häufiger als Mädchen ohne Schulabschluss aus der Schule ausscheiden. Und das ist ein Problem und das hat eben auch ja Ursprünge in den Männlichkeitsnormen.
Absolut, ja. Das ist super spannend, auch hier, gerade so im Grundschul hier, ja, die Grundschuleltern, und ich begleite ganz viel Grundschuleltern, und genau da ist es ja ganz oft, was du auch so im Buch beschreibst, wir den Jungen sehr schnell das Testosteron andichten und da, ja, sie anders schon von früh begleiten. Was glaubst du denn, brauchen die Männer von morgen?
Ach, ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und wir müssen, also ich glaube, es gibt da kein Patentrezept für jeden Jungen, den ich jetzt irgendwie den Eltern an die Hand geben kann. Also ich glaube, es ist, also wenn ich schon eins formulieren müsste, dann wäre das sowas wie, wir müssen ihnen auch eine Verletzlichkeit und eine Fürsorge, ein Fürsorgebedürfnis zusprechen und zugestehen. Und ich glaube, das ist so der Kern des Ganzen, dass wir ein Bild von einem Mann haben, bei dem wir immer annehmen, ach, der ist stark, ach, der steckt das weg, ach, der will jetzt einfach nur seine Ruhe und ist deswegen im Zimmer, obwohl er eigentlich vielleicht mit jemandem reden möchte, aber nicht so gut formulieren kann, dass er Hilfe braucht, weil er das nicht gelernt hat als Junge und als heranwachsender Mann. Und wir unterstellen immer so, ach, die brauchen Action, die müssen raus. Ach, die werden uns das Haus abreißen, wenn wir die jetzt mal eine Stunde allein lassen. Ach, malen, das ist nichts für den. Ach, der braucht jetzt keine Umarmung mehr, der ist schon groß. Ne? Also wir unterstellen da ständig. Oder auch, ne, was ich gesagt habe, das Fürsorgebedürfnis. Da gibt es zum Beispiel auch Analysen. Es gibt so eine App, eine amerikanische, mit der können Eltern Haushaltstätigkeiten auflisten und die Kinder suchen sich diese aus und dafür werden sie bezahlt, können quasi ihr Taschengeld aufstocken. Und diese App, dieses Unternehmen, das hat eine Analyse dazu gemacht, wie quasi Jungs bezahlt werden und wie Mädchen bezahlt werden. Und da kam nicht nur raus, dass es schon im Kindesalter ein Gender Pay Gap gibt und Jungen sehr viel mehr bezahlt werden, sondern auch, dass sie vor allem für Selbstfürsorgetätigkeiten bezahlt werden. Oh, er ist duschen gegangen, jetzt kriegt er einen Euro. Ne? Oder er hat sich die Zähne geputzt. Und Mädchen werden eher für Fürsorgetätigkeiten, also fürs Putzen quasi bezahlt. Also da auch da, ne, wir sind schon froh und klatschen in die Hände, wenn unsere Söhne sich nur um sich selber kümmern, während wir bei Mädchen erwarten, dass sie sich auch um andere kümmern. Und das müssten wir quasi ändern. Also unsere Söhne brauchen Eltern, die andere Erwartungen an sie stellen und vor allem im Kontext von so, also Fürsorgepraktiken.
Ja, finde ich total spannend, eben in beide Richtungen. Also genau, ich kann sagen, mir wird gerade Reis gekocht von einem männlichen Kind. Genau, also das die Anforderungen und aber gleichzeitig, und das finde ich ehrlich gesagt total entlastend als Mama, auch diese Botschaft aus deinem Buch, wir müssen eigentlich nicht härter mit unseren Jungs sein. Klar, wir dürfen ihnen manche Dinge mehr zumuten, aber wir dürfen auch weicher sein, dass wir sie eben in dieser Fürsorge, in ihren Gefühlen, in dieser Begleitung, ich nicht achten muss, jetzt stell dich nicht so an, kümmere dich da irgendwie so, sondern ja, die mindestens genauso diese Fürsorge brauchen auf der emotionalen Ebene. Und irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass Jungs sogar mehr Körperkontakt brauchen als Mädchen, gerade so in der ja, Wackelzahnzeit so. Und die nicht mehr so viel kriegen, aber sie eigentlich mehr brauchen wie Mädchen, um sich so angenommen zu fühlen. Und das sind, finde ich, so auch kleine Punkte, die ich wirklich auch versuche, im Alltag wirklich aktiv zu nutzen, irgendwie so. Die kommen vielleicht nicht mehr ganz den Impuls, aber es kostet mich nicht viel. Es ist so ein bisschen eine Entscheidung, einfach auch Körperkontakt zu nutzen, anzubieten, vielleicht manchmal die zwei Schritte vorzugehen und anfassen irgendwie solche Sachen.
Ja, jetzt aber auch gerade, wenn wir so die Dynamik zu Hause verändern wollen, dann müssen wir erstmal einen Raum schaffen, in dem die Jungen das Gefühl haben, ich darf mich also auch so zeigen. Ich darf auch diese Seiten an mir zeigen. Also auch diese Verletzlichen, diese Kuschelbedürftigen. Und wenn ich auch küssen möchte oder, ne, oder mal irgendwie reden oder so. Ich glaube, dass der erste Schritt wirklich von uns ausgehen muss, dass wir Räume schaffen und ihnen zu verstehen geben und Signale senden, dass sie so sein dürfen, dass sie sich so zeigen dürfen. Ne?
Ja, absolut. Und was mir auch noch super, super doll in deinem Buch gefällt, wir sprechen sonst immer, ja, unseren Jungs fehlen die männlichen Vorbilder. Da räumst du ein bisschen mit auf.
Ja, ganz unbedingt. Und das ist auch eigentlich überhaupt nichts Neues, ne? Aber doch leider schon, ne, stelle ich fest. Und das trifft auch auf ganz viel Gegenwind. Also irgendwie haben wir uns so festgefahren, dass wir immer sagen, Jungs brauchen männliche Vorbilder. Und wir rufen so seit 40 Jahren nach neuen männlichen, modernen Vorbildern. Und ich habe mich dann gefragt, so, hä? Also irgendwie fühle ich das nicht so ganz. Ich bin ja auch getrennt vom Papa meines Kindes, auch schon, da war unser Sohn ein Jahr alt. Das heißt, also jetzt ist er 10, das heißt, er ist die meiste Zeit auch bei mir aufgewachsen. Wir sind so zu zweit, haben wir immer gewohnt. Und ich habe mich definitiv immer als Vorbild für ihn empfunden. Und ich hatte dann das Gefühl so, hä, warum wird denn immer nach männlichen Vorbildern gerufen? Das passt für uns überhaupt nicht. Und bin dann so auf die Suche gegangen und habe mich gefragt, woran liegt das? Und habe dann gesehen, dass es letztendlich so Ursprünge hat bei Sigmund Freud, bei dem Psychoanalytiker, ganz bekannt, ganz populär. Und der hat ja diese Ödipus-Saga genutzt und also eine griechische Sage, um seinen Ödipus-Komplex, um sein pathologisches Bild quasi, beziehungsweise war das erste Konzept, das so darstellen sollte, wie sich ein Junge zum Mann entwickelt, wie sich seine Männlichkeit quasi ausbildet. Und er hat dann da gesagt, naja, also die Ödipus-Sage, ne, die sagt ja, also erzählt ja von Ödipus, der ohne Mama und Papa aufgewachsen ist und ohne zu wissen, dass es sich um seine Eltern handelt, verliebt er sich dann in seine Mutter und bringt seinen Vater um. Und dann kommt das Ganze raus, dass das ja seine Mutter ist und er seinen Vater umgebracht hat. Und dann blendet er sich quasi selbst, sticht sich selbst die Augen aus und seine Mutter bringt sich selber um. So, also meine Katze wühlt jetzt hier gerade an einem Karton. Und ja, also Das heißt quasi, also er hat diese Ödipus-Sage benutzt, um herauszustellen, hey, wenn ein Junge seine Mutter liebt und nicht davon wegkommt und seinen Vater als Konkurrent betrachtet, dann entsteht Unheil. Das heißt, das ist so das pathologische Bild davon. Und er sagt, diesen Ödipus-Komplex, den muss man überwinden. Jeder Junge muss den überwinden. Das heißt, sich von der Mutter entlieben und sich nicht mehr in Konkurrenz zum Vater zu stellen, sondern sich mit ihm zu identifizieren. Das ist der gute Weg, den alle Jungen gehen sollen.
Ja, es ist einfach nur Blödsinn, Entschuldigung. Also
es ist tatsächlich wissenschaftlich gar nicht belegt, aber es ist so eine tolle Story, dass sich das halt einfach gehalten hat. Und wir Menschen lieben ja tolle Stories.
Ja, also da gibt es auch noch ganz drumherum die Mädchen, die den Penisneid haben und deswegen, also das sind wirklich hanebüchene Dings und es ist super gut, dass
es alles genau, ganz, ganz weit weg von wissenschaftlichen Belegen. Und man hat mittlerweile also schon in andere Theorien herausgestellt, gesagt, dass letztendlich die Kinder eben mitkriegen, dass es gesellschaftliche Dynamiken gibt, dass Jungen merken, Weiblichkeit ist irgendwie, also meine Mutter ist meinem Vater untergestellt und die Kinder wollen selbstwirksam werden. Entsprechend lehnen Jungen irgendwann auch Weiblichkeit ab. Gleichzeitig, das war eine Theorie von Nancy Schodoro, eine US-Psychoanalytikerin, hat sie gesagt, dass Mütter eben auch, weil sie Angst haben, dass ihr Sohn ein Muttersöhnchen wird. Das darf nicht passieren mit unseren Söhnen. Ne? Das ist so ganz, ganz schlimm behaftet bei uns. Und deswegen, wenn der Sohn dann irgendwann so männliche Züge erste bekommt mit 8, 9, 10, 11, 12 Jahren, dann fangen die Mütter an, sie so ein bisschen wegzustoßen und zu sagen, hier, jetzt geh mal bitte in die männliche Sphäre, ja, guck doch mal, was der Papa in der Garage macht. Ein Küsschen zum Schlafen gehen, ach komm, du bist doch schon groß, also die versuchen, die so ein bisschen wegzustoßen und das ist eine ganz tiefe, auch emotionale Verletzung für unsere Söhne und ich glaube, die verstehen auch gar nicht, was geht denn hier ab und ja, müssen sich dann auch irgendwie am Vater orientieren und sich von der Mutter ein Stück weit abkoppeln, also bindungstechnisch und das brauchen wir aber gar nicht tun, weil es gibt ja gar keine wissenschaftliche Grundlage dafür, dass wir das tun und deswegen sage ich, hey, wir Mütter können auf jeden Fall Vorbilder sein. Ich habe da auch mit KindheitspädagogInnen und PsychotherapeutInnen gesprochen und die gesagt haben, also für Vorbilder gibt es eigentlich überhaupt gar kein Geschlecht. Und die sehen sogar, dass die Mütter ihre Söhne sehr positiv prägen. Gerade die jüngeren Söhne, die so in eine Psychotherapie kommen und wirklich schon anbindungsfertig am therapeutischen Setting sind. Also die ankopplungsfähig, will ich sagen, die halt wirklich schon über ihre Gefühle sprechen können und die auch schon differenzieren können, während die Boomer-Generation so erstmal das Gefühls-ABC lernen muss. Das heißt, die Mütter haben tatsächlich ganz tolle, ja, prägen ihre Söhne auf ganz positive Art und Weise und haben absolut das gleiche Recht, sich als Vorbild anzubieten für ihre Söhne wie Väter.
Ja, finde ich total wichtig und gut, dass jeder, also die Väter können das sozusagen machen und ihren Weg da finden und wir Mütter genauso. Und ja, dieser Rahmen zwischen Wurzeln und Flügel, die Bindung und gerade in der Wackelzahnzeit, klar darf man denen auch was zutrauen und zumuten, aber das können wir Mütter ganz genauso wie die Väter irgendwie so. Und eben beides diese Wurzeln und über die Gefühle sprechen und Worte dafür finden.
Und das heißt nicht, dass die Mütter jetzt schon wieder in die Leistung gezogen werden müssen, sondern es geht einfach nur darum, Mütter zu entlasten, weil ich immer wieder gehört habe, Mist, ich kenne überhaupt gar keinen modernen Mann. Ich habe jetzt Angst, dass mein Sohn, dass aus dem irgendwie so ein Andrew Tate-Verschnitt wird, weil ich sehe nur Männer in meiner Umgebung, die ihn so in diese Richtung prägen. Und da sage ich, ja, nicht schlimm, dann sei selbst das Vorbild. Also es geht wirklich rein um eine Entlastung und nicht schon wieder darum, dass nur die Mütter alles irgendwie können oder so.
Das ja, danke, gut, dass du das nochmal sagst, weil das passiert ja auch sehr schnell in unserer Gesellschaft. Du hast nochmal eine Überleitung gemacht zu einem netten Herrn oder ich würde, also im Beratungskontext kenne ich das sehr viel. Social Media, TikTok, Instagram. Ich war gerade auch nochmal bei einem Hort-Abschiedsfest. Ganz schnell tauchen da die Bilder von toxischer Männlichkeit auf. Schnell, die Kinder gucken nach Sport und wuppsdiwupps. Wie können wir Eltern damit umgehen? Alles verbieten, alles erlauben mit dem Handy.
Achso, naja, das Handy ist ja nochmal so eine eigene Sache für sich, ne? Also da müssen wir, glaube ich, schon auf das Alter achten. Und ich fände es nicht gut, wenn ein Neunjähriger jetzt dann immer schon auf TikTok rumhockt, weil wir wissen, dass das Auswirkungen hat auf die, dass sich.
Aber genau, das braucht nicht mal das. Also ich kriege das immer mehr in den Beratungen mit, dass die jüngeren Kinder, also im Grundschulalter, die Worte da mit Sigma Boy und sowas zu Hause fleißig nutzen, bevor sie das Handy haben, weil es im Hort und in dem Umfeld schon die Kreise macht. Was machen wir, wenn wir das zu uns ins Wohnzimmer kommt?
Also wir können unseren Söhnen nicht verbieten, in den Hort zu gehen oder soziale Kontakte zu haben. Ich glaube, das liegt so auf der Hand. Verbote wären, glaube ich, für immer die absolut letzte Wahl. Also wenn mein Sohn jetzt mit 8 oder 9 kommen würde und sagen würde, hier, ich brauche ein Handy und möchte auf TikTok, dann wäre das, glaube ich, meine erste Wahl zu sagen, nee, ist noch nicht. Aber so im ganz normalen Alltag macht das natürlich keinen Sinn, wenn wir dann irgendwie ständig über Verbote sprechen. Ich glaube, sinnvoll ist es, wenn wir unseren Söhnen auch zutrauen, dass sie sich eine kompetente Meinung bilden können. Also ich habe sogar im Gegenteil, also doch, ich habe vielleicht in den ersten Jahren habe ich vielleicht immer gedacht, oh Gott, hat das mein Sohn jetzt gerade gehört, und habe so eine Haltung gehabt von abschirmen, die Sachen weghalten von ihm, wie so eine Krankheit, an die er sich nicht anstecken soll. Aber ich meine, selbst in der Medizin sagt man ja, es ist ganz gut, wenn wir so Antikörper ausbilden. Das heißt, wir müssen mit den Dingen in Berührung kommen und auch unsere Söhne müssen mit solchen Narrativen, glaube ich, auch früh in Berührung kommen. Und wir können aber, also die Chance liegt daran, mit ihnen einen kritischen Blick auf Dinge und also auf Narrative, auf Geschichten, auf Haltungen zu entwickeln. Also ich habe sogar meinen Sohn dann irgendwann wirklich immer aktiv rangenommen und habe gesagt, hier, guck mal, das und das ist gerade die Debatte. Wir haben ja einen Thilo Mischke und so hat er über Frauen gesprochen. Oder guck mal hier, der Luke Mockridge, der schaut immer den Podcast mit mir an, die Stelle, wo er menschenverachtend über Paralympics-Teilnehmer spricht. Was fällt dir daran auf? Ne? Was sagt ihr da eigentlich? Was ist menschenverachtend daran? Also wir können da wirklich eine Kompetenz mit unseren Söhnen zusammen ausbilden, aber bitte nicht zwanghaft und die dazu zwingen und dann noch Schuldgefühle machen, wenn sie sagen, boah, interessiert mich gerade nicht, dann ist es okay, dann interessiert sie gerade nicht. Aber wenn sie Fragen haben, dann ist es super, ein super Gesprächsanlass, um einfach mal durchzugehen und zu schauen mit ihnen, was wird da eigentlich gesagt, was bedeutet es, Frauen abzuwerten, welche Geschichten werden da immer wieder wiederholt auch. Und unsere Kinder entwickeln wirklich auch zügig dann einen sensiblen Blick darauf. Also mein Sohn sagt jetzt mittlerweile selber schon manchmal, wenn wir einen Film sehen oder eine Serie, das ist eigentlich nicht so cool, so, ne? Oder ich merke es schon einfach, wenn wir auch im sozialen Umfeld so uns bewegen und jemand was sagt, was nicht so, also nicht so unserer Haltung entspricht, dann werfen wir uns einfach nur Blicke zu. Also mein Sohn wirft mir Blicke zu, ich werfe den zurück und wir sind uns beide einig, war gerade nicht so cool. Aber okay, wir müssen da jetzt auch nicht ständig missionieren, aber ich merke einfach, es haben sich Alarmglocken installiert und die gehen an.
Genau, ja, das war auch total lustig. Ich habe neulich einem Kind von mir eine Serie empfohlen, die ich mal geguckt habe. Wir haben irgendwie über Serien gesprochen und dann habe ich gesagt, hey, ich habe das und das. Und dann hat er es angeguckt und hat gemeint, Mama, aber das kann ich gar nicht angucken, was die da alles sagen. Voll die, genau, Alltagsrassismus und Frauenfeindlichkeit. Ich so, ja krass, das war für mich als Jugendliche normal. Genau. Und gleichzeitig fällt mir auch dazu noch ein, in meinem Beratungskontext kriege ich das oft mit. Und da spielt so ein bisschen das, was du vorher auch gesagt hast, dass einige Jungs sich in der Schule benachteiligt fühlen. Dass das manchmal die Jungs sind, die dann auf die Sigma-Boy-Schiene sehr groß aufspringen. Und da eine Selbstwirksamkeit spüren und so. Und da ist so ein bisschen der Impuls, dass wir eben schauen, wo können sie anders selbstwirksam sein. Und auch ganz wichtig, was du gesagt hast, also ich finde es einen großen Spagat, sie nicht abzuwerten und zu beschämen, weil dann verstärkt sich das System ja. Sie finden Sigma Boy und hier Alpha schieß mich tot so toll, weil es ihnen eine Selbstwirksamkeit gibt, die ihnen eigentlich fehlt. Und wenn wir das jetzt beschämen, macht es nicht besser. Und gleichzeitig ist es schon wichtig, sich da zu positionieren und da im Austausch sein und so.
Ja, ich glaube, dass die Nummer eins, die wir wirklich immer berücksichtigen sollten, also Nummer eins Priorität, ist, dass wir eine gute Bindung zu unseren Söhnen erhalten. Und beschämen schafft keine gute Bindung. Also das bedeutet dann, dass unsere Söhne registrieren müssen, das und das ist hier nicht gestattet bei meinen Eltern, so darf ich mich nicht zeigen, dann mache ich es auch nicht mehr. Das heißt nicht, dass sie dann sich ändern, sie zeigen sich bloß nicht mehr so. Und dann werden wir sie auch nicht mehr erreichen. Also das ist das große Problem. Das heißt, beschämen ist wirklich etwas, was wir tunlichst unterlassen sollten. Wir könnten dann eher mit unseren Söhnen, also versuchen sie zu verstehen, da Mitgefühl aufbringen. Und wir müssen uns ja auch immer wieder sagen, hey, was haben wir denn eigentlich gemacht und gesprochen, als wir 10, 11, 12, 14, 16 waren? Also ich war da an einem ganz anderen Punkt als viele Jungen heutzutage. Und wir können natürlich auch zu den Lehrenden gehen und mit denen sprechen. Also ich finde nicht, dass das dann irgendwie Sache der Jungen ist, gewisse Dynamiken zu durchbrechen. Es ist halt wirklich schwierig. Viele Jungen schon im Teenageralter genau wissen, dass sie geringere Chancen haben als manche andere Jungen, die irgendwie akademisierte Eltern haben, die den ID-Codes kennen, dann den akademisierten Sprech drauf haben, sich artikulieren können, die vielleicht auch in Erdkunde schon ganz viel wissen, weil sie mit ihren Eltern viel gereist sind oder so, ne? Und das ist wirklich auch ein großes Problem, dass bei den Jugendlichen, die haben da schon feine Antennen für und die wissen dann, ich habe gar nicht die gleichen Chancen. Und bei manchen geht das dann auch in den Trotz über, beziehungsweise sie suchen halt, wie du auch schon gesagt hast, sich eine andere Form von Selbstwirksamkeit, ein anderes Milieu, in dem sie doch einen Selbstwert ausbilden können und das eben vielleicht über Gewalt, gewalttätige Sprache oder auch körperliche Gewalt, über Mobbing, darüber den Unterricht zu stören. Und das sind Dynamiken, die Lehrende unbedingt erkennen müssen und die sie auch durchbrechen können. Das können wir ja nicht. Wir sind nicht im Klassenzimmer.
Absolut. Ja, finde ich auch total gut und wichtig, da Lehrkräfte auch mit einzubeziehen. Du hast selbst einen Sohn. Du bist sozusagen da auch voll im Thema. Und ich frage am Ende immer gerne nochmal so ein bisschen, ja, dich als Mensch auch nochmal, was macht dir denn am meisten Spaß, einen Jungen ins Leben zu begleiten? Und was fordert dich vielleicht am meisten dabei heraus?
Ich glaube, Spaß, also ich weiß nicht, ob Spaß, aber eine Freude, ja, Freude hat es mir gegeben, meine eigenen Vorurteile abzubauen und zu hinterfragen, weil ich ja schon am Anfang dachte, oh Gott, ich kriege einen Sohn und dann hatte ich irgendwie gar keine Ahnung, wie ich da rangehen soll an die Erziehung und was für neue Männlichkeitsbilder es gibt. Also ich hatte halt gar keine im Kopf, das heißt, ich habe mich gar nicht selbstwirksam gefühlt, sondern ohnmächtig. Und es hat, also gibt mir eine ganz tiefe Freude, dann zu sehen, so, also diese Männlichkeitsbilder wegzuschieben und dahinter meinen Sohn und diesen Menschen, diesen tollen Menschen zu entdecken. Da bin ich total froh, dass ich das geschafft habe, weil, und immer wieder ja auch schaffen muss. Also es ist ja kein, ja, jetzt ist das erledigt, sondern diese Männlichkeitsbilder und die Normen, die drängen sich ja uns immer wieder auf und die schieben, versuchen sich ja auch immer wieder zwischen uns und unsere Kinder zu schieben. Und da dieses Werkzeug zu haben, so mit ihm ins Gespräch zu kommen, Mitgefühl zu haben und zu versuchen zu verstehen, was treibt ihn denn an? Warum verhält er sich gerade so und so? Warum hat er das gesagt? Und da immer wieder in eine Verbindung zu kommen mit ihm und immer wieder auch auf einen Nenner zu kommen, manchmal auch zeitweise nicht, dann ist das auch in Ordnung, weil alles ist ein Prozess und es braucht alles wirklich Zeit. Und dann vielleicht aber einen Monat später zu merken, jetzt hat es hier doch nochmal Klick gemacht und wir haben irgendwie nochmal einen gemeinsamen Nenner gefunden. Das ist wunderschön. Also immer wieder diese Verbindung doch wieder herstellen zu können und zu fühlen.
Und auch eben, finde ich total schön, zu diesem Menschen eben und nicht zu diesem Young. Ja, genau. Und im Buch beschreibst du das ja auch ganz schön. Also kann man sehr zum Empfehlen nachzulesen, auch deinen eigenen Weg als Mama von einem Sohn. Genau. Und was fordert dich heraus?
Was fordert mich heraus? Ich glaube manchmal die eigene Ungeduld oder auch die eigenen Gefühle, ne? Also wenn man gerade so gereizt wurde von irgendeinem Schlagwort oder irgendeinem Verhalten. Also es geht auch in eine ähnliche Richtung, ne? dass der Sohn irgendwie am Tisch sitzt und sich bedienen lässt oder so, ne? Und da sich nicht leiten zu lassen von einer Projektion, oh, der wird jetzt hier so ein Macker und lässt sich bedienen, sondern auch da wirklich, also nicht in die Vorwürfe zu gehen, sich nicht von der Angst packen zu lassen, sondern ruhig zu bleiben und ja, auch da wieder braucht man diese Verbindung und zu sagen so, hey, mir ist es total wichtig, dass du auch mithilfst. Ich mache dir gerne ein Glas Wasser und stell dir das hin. Das hat meine Mama auch schon für mich gemacht und da Verständnis gezeigt und gesagt, boah, ja, dein Alltag war oder dein Tag war anstrengend, hattest eine Klassenarbeit und dann jetzt musst du auch noch lernen. Klar, bringe ich dir ein Glas Wasser. Solche Tage sind vollkommen in Ordnung, aber grundsätzlich so, hey, mir ist Mithilfe wichtig und wie kriegen wir das hin? Also da wirklich immer wieder auszutarieren, wo brauche ich jetzt Verständnis für ihn, wo muss ich jetzt doch aber auch mal das Elternteil sein, das ihm eine Herausforderung stellt und sagt, nee, das und das muss ich dann aber auch verändern. Und da, ne, also bleibe ich dann doch auch mal so bei einem Punkt, wo er auf mich zugehen muss. Also dieses Austarieren, ohne sich ständig so pieksen zu lassen und stören zu lassen von diesen Ängsten und Männlichkeitsbildern und toxischer Männlichkeit, diesen Geschichten, das ist eine Herausforderung. Aber das ist auch wichtig.
Kann ich voll unterschreiben. Erkenne ich mich total wieder, genau. Dass die eigenen Ängste da nicht reinpluppen und ich glaube, alle Eltern kennen das in irgendwelchen Themen und in Beziehungen zu bleiben und es abzuwägen. Ja, auch diese Wurzeln und Flüge, wo geht es um die Verbindung, wie bei der Klassenarbeit, irgendwie natürlich versorge ich dich gerne, sehr gerne und an anderen Punkten, pots per silentius, ja. Du hast Hunger? Dann mach dir Nudeln. Viel Spaß dabei.
Ja, oder deck den Tisch, hilf mir, ne? Wir machen das hier zusammen. Und gleichzeitig hat man, also es ist ja nicht so, dass ich sage, ne, die Männlichkeitsbilder, wir dürfen uns davon nicht leiten. Nee, gleichzeitig hat man diese Bilder im Kopf. Und es ist ja der Punkt, dass wir es anders und besser machen wollen. Aber ich glaube, da müssen wir manchmal vor allem, also die nutzen, um das große und ganze Bild zu steuern und zu sehen. Und wir dürfen uns da nicht zu sehr im Kleinen, in den einzelnen Momenten verhalten lassen, ne?
Ja. Anne, danke. Das war ein schönes, reiches Gespräch. Allen, die zuhören, kann ich es wirklich, wirklich ans Herz legen. Jungs von heute, Männer von morgen, von Anne Dittmann. Genau, kam im Mai jetzt raus, glaube ich, diesen Jahres.
Genau, im Mai, ja.
Sehr zu empfehlen. Wo findet man noch mehr Anne, wenn man noch mehr Anne haben möchte?
Ja, gerne auf Instagram, Anne-Dittmann, glaube ich, bin ich. Genau, und annedittmann.de ist meine Website. Da sieht man auch, was ich sonst so mache. Ich habe ja auch noch ein Buch über Alleinerziehende geschrieben. Wen das interessiert, kann ich auch sehr empfehlen.
Kann ich auch. Gerade aus voll mittendrin persönlich profitiere ich auch da gerade sehr von deinem Buch.
Sehr schön. Ja, genau. Also da einfach mal vorbeischauen.
Ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch und für dieses tolle Buch.
Ich danke dir auch.
Es geht um Fürsorge. Selbstfürsorge und Fürsorge in unserer Gesellschaft und Gerechtigkeit. Und es braucht Vorbilder, ja, doch unabhängig vom Geschlecht. Dieses Vorbild kannst auch du sein oder eine Freundin oder ja, auch ein Freund. Das entlastet, das gibt Möglichkeiten. So empfinde ich das auf jeden Fall sehr. Und ja, auf das Thema soziale Medien dürfen, müssen wir einen Blick werfen. Was für ein wertvolles Gespräch. An dieser Stelle möchte ich dich nochmal dran erinnern, sichere dir jetzt das Ticket für das Familienforum. 15. und 16. November hier in Hannover. Es wird großartig, da bin ich mir ganz sicher. Und ich freue mich über dein Feedback zu meinem Buch. Gerne über Amazon oder irgendeine andere Plattform. Schreib eine Rezension. Es können auch nur ein, zwei Sätze sein, wo für dich das Buch hilfreich war. Und auch mein Podcast. Da lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder auch einen Kommentar zu der Folge. Ich lese es auf jeden Fall super gerne und gebe dir auch gerne eine Antwort. Vielleicht hast du es schon gemerkt, inzwischen gibt es den Podcast wieder alle 14 Tage. Ein bisschen durchatmen, dann hast du auch ein bisschen mehr Zeit für eine Folge. Und in 14 Tagen kommt die nächste Folge. Du kannst dich schon drauf freuen. Bis dann.